Ich weiß nicht, wer von euch den Paul Gerhardt kennt. Vermutlich ist das ein bekannter Name. Ich sehe schon jemanden, der ihn auf jeden Fall kennt. Paul Gerhardt war ein Liederdichter und ein evangelischer Theologe, hat gelebt im 17. Jahrhundert und hat viele Lieder geschrieben. Und eins von diesen Liedern ist, glaube ich, auch uns bekannt, selbst wenn wir, ich glaube, noch ein bisschen jünger sind, definitiv. Er schreibt hier, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Und ich finde diesen Vers finde ich schon einmalig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder von uns ist vermutlich heute Morgen mit so einem Päckchen gekommen, mit so einem Rucksack voller Kummer, Sorgen, Anliegen, Gebetsanliegen, Wünschen, Träumen, vielleicht aber auch großen Zielen, die wir im Leben noch erreichen wollen. Und es ist eine tolle Zusage, die hier der Paul Gerhardt uns macht, aus dem Wort Gottes heraus, dass Gott sich um uns kümmern wird und wir uns wundern werden, wie toll er das alles machen wird. Das ist richtig. Amen, gell? Amen. Für alle, die mich vielleicht nicht kennen, mein Name ist Matthias Runzheimer und ihr wundert euch vermutlich, warum ich jetzt hier vorne stehe und predige. Vielleicht habt ihr mich schon mal gesehen, aber kennt du mich vielleicht nicht, manch einer dann schon. Und ihr fragt euch, warum predigt er jetzt hier vorne? Gell? Meine Frau und ich sind schon seit mittlerweile über 20 Jahren hier in der Gemeinde. Ich habe es gar nicht mehr gezählt, die ganzen Jahre, wo wir schon hier sind. Und wir haben in unseren jungen Jahren, als wir noch wirklich jung gewesen sind, haben wir mal eine theologische Ausbildung gemacht. Auf EBS damals, in Rudersberg, Europäisches Bibelseminar. Wir haben aber nie irgendwie Vollzeit in dem Beruf gearbeitet, sondern immer nebenbei. Meine Frau viele Jahre hier im Kindergottesdienst und ich hier und da mal in einigen Gemeinden, wo ich Predigtdienste übernommen habe, in den Gemeinden, wo es einfach, ich sag mal, notwendig war. Weil es einfach nicht so viel Personal gibt. Ja, in kleinen Gemeinden gibt es oft keinen Pastor, der Vollzeit angestellt ist. Und da bin ich dann eingesprungen und habe mir einfach ein bisschen mitgeholfen. Und ich habe mich jetzt hier auch angeboten in der Gemeinde, da es einfach hier und da mal einen Engpass gibt. Da habe ich gedacht, wieso nicht, ich stelle meine Kraft zur Verfügung und vielleicht kann man mich da gebrauchen. Und in dieser Rolle bin ich heute da. Und ich freue mich darüber, ich bin gespannt auf diese Predigt heute. Und es kann durchaus sein, dass ihr mich in den nächsten Monaten hier und da mal wieder hören werdet. Wenn ihr wollt. Ja, also es liegt an euch. Dankeschön. Paul Gerhardt schreibt in seinem Lied einige Verse vorher weiter. Das scheint fast sowas zu sein wie so eine Bedingung für das, was er hier eben gesagt hat. Dem Herrn musst du trauen. Wenn dir's soll wohl ergehen, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Also hier ist wieder diese starke Betonung auf das Gebet, auf den Kern unseres christlichen Lebens eigentlich. Und heute in dieser Predigt geht es um nichts weniger als um die Erhörung unserer Gebete. Ich habe das Thema folgendermaßen genannt: Von der Bitte zur Erfüllung, wenn Gott antwortet. Ist das ein Thema? Ich muss sagen, also wirklich ist ein tolles Thema. Also mich begeistert das auch, weil es wirklich ja den Kern unseres christlichen Glaubens beschreibt. Wir beten, wir glauben daran, dass es einen lebendigen Gott gibt. Wir beten zu ihm. Und wir dürfen auch erwarten, dass er unsere Gebete erhört, ja, wenn Gott antwortet. Und ich bin überzeugt davon, dass es viele von uns auch schon so erlebt haben. Jesus sagt mal in Markus, alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Das ist so ein Hammervers eigentlich, oder? Und ich habe oft so den Eindruck, wir relativieren diesen Vers mal ganz schnell. So, es ist nicht ganz so gemeint, schwierig, nicht in allen Situationen und schon gar nicht alles. Ja, alles, was ihr bittet und betet, schon gar nicht das. Ja. Und genau das möchte ich heute Morgen auf gar keinen Fall machen. Na, ich möchte diesen Vers nicht einschränken, sondern ich möchte uns heute Morgen wirklich motivieren, groß zu denken. so richtig groß. Ich glaube, dass heute Morgen auch viele da sind, die haben ein echtes Gebetsanliegen mitgebracht. Die wissen ganz genau, was ihr Gebetsanliegen ist, wollen das vor Gott bringen und erwarten, dass Gott dort antwortet. Es gibt aber auch viele Dinge, die es vielleicht so banal klingen irgendwie. Wir haben gewisse Ziele und Wünsche und Träume in unserem Leben. Darf ich die zu Gott bringen? Ich würde sagen, ja, darf ich. Alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Ich finde das ja schon der Hammer, dass wir hier eine offizielle Legitimation haben von Gott, dass wir alles bitten und beten dürfen, was uns auf dem Herzen liegt und er uns sogar verspricht, dass wir das empfangen werden. Können wir das glauben? Schwierig, ich weiß es auf jeden Fall. Ja. Der Glaube ist gar nicht so einfach und ich möchte diesen Vers auf gar keinen Fall heute Morgen einschränken. Von der Bitte zur Erfüllung, wenn Gott antwortet. Ich weiß auch, dass sich das ein bisschen mechanisch anhört. Ja, der eine oder andere wird dir sagen, ja, Matthias, Gott ist doch kein Automat, ja, wo ich oben was reinschmeiße, wie diese Kaugummi-Automaten. Ich habe mich jetzt neulich gewundert, dass es die ja immer noch gibt, ja, interessanterweise. Diese roten Kaugummi-Automaten mit einer weißen Front, Plexiglasscheibe, man dreht an dem Knauf und unten kommt eben das Kaugummi raus. Wunderbar, schmeckt lecker, natürlich. Ja. Gott ist kein Automat. Ich glaube, das wissen wir auch. Das ist uns klar. Wo ich oben was reinschmeiße, gewisse Bedingungen erfülle und unten kommt mein Ergebnis, die Erhörung meines Gebetes raus. So ist es ganz sicherlich nicht. Aber dennoch, vielleicht kennt ihr diese Verse aus Markus, könnt ihr vielleicht zu Hause mal nachlesen, Markus 6, Vers 5. Und er konnte dort keine Machttaten tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Es ist schon irgendwie interessant, wir sagen, Gott ist kein Automat. Es ist nicht so, dass ich irgendwas reinschmeißen muss, Drehknauf drehe, unten kommt das Ergebnis raus. Und dennoch scheint es irgendwie sowas wie eine Bedingung irgendwie zu geben, vielleicht irgendwie eine Atmosphäre, in der Gott wirken kann und der Gott eben vielleicht nicht wirken kann. Kann das sein? Finde ich schon spannend, sowas. Gell? Ich habe für mich entschieden, ich will so nicht sein. Ich denke, du auch nicht, gehe ich davon aus. Wir als Gemeinde schon mal Gott gar nicht. Wir glauben ja an Gott, das ist unser Gott, der alles kann, der die Allmacht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wollen, dass Gott in unserer Mitte nicht wirkt. Auf gar keinen Fall. So, bist du an dem Thema interessiert? Auf jeden Fall. Ich auch. Danke. Dann hört gut zu, spitzt die Ohren. Und ich bin sicher, dass das unseren Glauben massiv bereichern wird. In drei einfachen Schritten möchte ich das Thema heute mal beleuchten. Ich habe einen Bibeltext vorbereitet, mitgebracht heute Morgen aus Lukas 7, Vers 1 bis 9. Den möchte ich lesen. Habe ich auch bewusst jetzt nicht auf die Folie projiziert. Ich möchte einfach, dass ihr zuhört. Darauf jetzt vielleicht zwischen den Zeilen ein bisschen mitlest. Als Jesus seine Worte vor den Ohren des Volkes beendet hatte, begab er sich nach Kapernaum. Dort lag eines Hauptmanns Knecht, der seinem Herrn viel wert war. Schwer krank, dem Tode nah. Schon interessante Geschichte hier auch. Der Hauptmann ist ein Offizier des Römischen Reiches. Diese Gegend war damals besetzt von den Römern. Ja? Und der Hauptmann war ein Offizier, der hatte einen Knecht, eigentlich ein Sklave, ist kein Knecht, sondern ein Sklave, der seinem Herrn viel wert war. Der war sehr wertvoll scheinbar. Warum auch immer, wir wissen es nicht im Moment. Kommt vielleicht später noch in den Versen nochmal zum Vorschein. Der war schwer krank, dem Tode nahe. Da nun der Hauptmann von Jesus gehört hatte, sandte er Älteste von den Juden zu ihm mit der Bitte, er möchte kommen und seinen Knecht gesund machen. Jene kamen zu Jesus, baten ihn sehr dringend darum und sagten, er ist es wert, dass du ihm seinen Wunsch erfüllst, denn er liebt unser Volk und hat sogar die Synagoge erbaut. Also es war jetzt hier ein Besatzer, der sehr gut gemeint hat eben mit den Leuten, die er besetzt hat sozusagen. Ja. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, dass er hier die Ältesten vorschickt. Ist er es gewohnt, der Hauptmann Befehle zu erteilen und schickt aus dem Grund schon die Ältesten? ist nicht ganz so gemeint. Ich glaube, Lukas will uns hier eher sagen, er will uns deutlich machen, wie demütig eigentlich dieser Hauptmann gewesen ist. So ging Jesus mit ihnen hin. Als er nicht mehr fern von dem Hause war, sandte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Das ist auch so ein Hintergrund eben. Es war tatsächlich so, der Glaube damals, ein Heide, der in das Haus eines Juden kommt, verunreinigt dieses Haus. Das war diesem Hauptmann klar. Der hat also geachtet, der hat diese Religion hat er geachtet, er hat sich reingegeben in diese Religion, hat die Synagoge sogar miterbaut und ihm war das klar. Wenn Jesus in mein Haus, wenn ich irgendwelche Heiden in mein Haus kommen, in das Haus eines Juden, dann wird es verunreinigt werden. Das wollte er vermeiden. Darum habe ich mich auch selbst nicht für würdig erachtet, persönlich zu dir zu kommen. Bitte sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ich stehe ja auch unter dem Befehl meines Vorgesetzten und habe selber Soldaten unter mir, die mir aufs Wort gehorchen. Wenn ich zu dem einen sage, geh hin, so geht er. Sage ich zum anderen, komm, so kommt er. Befehle ich meinem Knecht, tu das, so tut er es. Über diesen Ausspruch wunderte sich Jesus und wandte sich an das Volk, das ihn begleitete mit den Worten, ich sage euch, nicht einmal in Israel habe ich solch einen Glauben gefunden. Und das war natürlich eine schallende Ohrfeige für die Zuhörer damals. Ein Heide, der einen besseren Glauben hatte als der Jude. Ja, das war schon heftig damals. Meine Frau und ich waren vor einigen Monaten, schon länger her, muss auf jeden Fall im Winter gewesen sein, zum Schlittschuhlaufen im Altstadion in Ludwigsburg. Und wir haben uns dann später die Schlittschuhe wieder ausgezogen in dieser Umkleidekabine. Und die war relativ voll und wir haben da gehört, wie sich Jugendliche, Teenies, in welchem Alter, weiß ich nicht ganz genau, sich unterhalten haben. Und es war klar, einer von diesen Teenagern hat auf jeden Fall eine Prüfung dermaßen versemmelt, richtig schlimm, hat es einfach nicht geschafft. Und wir haben da miteinander geredet und es hat mich etwas erschüttert, als ich gemerkt habe und gehört habe, wie die miteinander reden. Die Gruppe hat diese eine Person ziemlich fertig gemacht. Was glaubst du eigentlich, dass du sowas überhaupt schaffen kannst hier? Guck dich doch an. Das schaffst du niemals. Ich fand das extrem heftig, sowas, wie man da miteinander redet, wie diese Gedanken von außen auf uns reinkommen und uns natürlich auch beeinflussen können. Und man kann nur hoffen, dass diese Person, dieser Jugendliche, diese Gedanken irgendwie abgewehrt hat. Der war mundtot gemacht, den hat man wirklich hin, rechts und links verbal um die Ohren gehauen. Ja. Ganz schlimm sowas. Ich finde oft noch schlimmer die Gedanken, die von innen auf uns einströmen. Ja, unser Kopf hier, das ist eine Gedankenfactory, eine Gedankenfabrik. Da werden jeden Tag wahrscheinlich Tausende von Gedanken erzeugt, prasseln auf uns ein, bombardieren uns und wir müssen irgendwie mit diesen Gedanken zurechtkommen. Manchmal sind es gute Gedanken, alles in Ordnung, aber oftmals sind es ja auch wirklich echt schlechte und negative Gedanken. Das ist wie so ein Dominostein, eben, der den anderen anstößt und so weiter und so fort. Ich habe oft den Eindruck, wenn es negative Gedanken sind, werden die Dominosteine hinten raus immer größer und immer schwerer und immer lauter. Im Dominospiel sozusagen hört das irgendwann mal auf. Ja, es hört auf zu fallen. In unserem Kopf ist es häufig so, dass es nicht aufhört. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere vielleicht auch kennt. Gell? Ist tatsächlich so, das ist wie so ein Kreislauf, der sich in unserem Kopf herumbewegt. Wie eine Kettenreaktion. Ein Gedanke setzt eine Kettenreaktion von vielen, vielen anderen ähnlichen Gedanken in Gang. Negative, aber natürlich auch positive Gedanken. Das kann man ganz leicht überprüfen, wenn ich vor einer Aufgabe stehe, beispielsweise hier in der Gemeinde oder ich in meinem Beruf, mein Chef kommt zu mir und sagt, diese Aufgabe möchte ich dir geben und die ist vielleicht für mich im ersten Moment viel zu schwer. Ich sage, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, gar. Wenn ich jetzt wirklich diesen Gedanken weiter ausführe und sage, ich kann das nicht, werde ich Gedanken finden, werde ich Gründe finden, warum ich es wirklich nicht kann. Genauso aber auch andersrum, vielleicht habt ihr das auch schon mal festgestellt. Diese Aufgabe ist schwer, ist schwierig, aber ich setze mich hin und sage, okay, die ist schwierig jetzt, diese Aufgabe, aber ich werde das jetzt schaffen. Und automatisch fange ich an, mir zu überlegen, ja, wie könnte ich das denn eigentlich lösen, das Problem? Das ist eine Kettenreaktion, die hier in Gang gesetzt wird. Das Wie denke ich und das Wie spreche ich es aus, ist wichtig. Das ist eine wichtige Sache. Ist nicht nur irgendeine geistliche Komponente, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist ganz allgemein wichtig für uns, zu überlegen, wie denke ich eigentlich, lasse ich diese negativen Gedanken an mich heran oder drehe ich sie einfach schon um und sage, nein, das stimmt nicht. Ich bin gut, ich kann das, ich bin toll, ich sehe gut aus. Alles in Ordnung. Ja, und nicht die negativen Gedanken auf uns einprasseln zu lassen. In Markus 11, Vers 23 sagt Jesus diesen einen berühmten Vers, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebe dich empor und stürze dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Das ist auch so ein Vers, den wir oft verniedlichen. Relativieren, ja, stimmt das jetzt? Wie hat das Jesus damals gemacht? Hat er wirklich irgendwo auf den Berg gezeigt? Oder was war da wirklich los? Wir können uns das nur vorstellen, was da passiert ist. Ja. Fakt ist aber eins, diese Analogie Berg ist wie heute ein Beispiel, eine Analogie eben für die Probleme, für die Schwierigkeiten, die vor uns stehen. Wir haben das eben auch in einem Lied gesungen. Das steht vor mir wie ein Berg, sagen wir ja auch. Und es war damals genauso. Die Leute, die das gehört haben, wussten ganz genau, das ist eine Analogie für die Schwierigkeiten, Probleme in meinem Leben. Und es ist sehr interessant, was Jesus dann hier sagt. Wenn du zu diesem Berg sprichst, wenn ich spreche, ich schaffe das nicht, zu diesem meinem Berg, das wird niemals was. Guck dich doch an. Bin ich denn eigentlich doof? Solche Sachen spreche ich zu mir selber, zu meinem Berg. Ja, da muss ich mich gar nicht wundern, dass dieser Berg immer größer und größer und größer wird und ich ihn niemals bezwingen werde. Das geht gar nicht. Aber genauso andersrum, Jesus sagt es ja, wenn ihr zu diesem Berg sprecht, hebt dich empor und wirft dich ins Meer. Wenn ich spreche, das werde ich hinbekommen. Ich bin toll, ich schaffe das. Dann sieht es ganz anders aus. Es hat eine ziemlich große geistliche Komponente, was wir hören. Das Wie denke ich und wie spreche ich aus, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Wie spreche ich unsere Gebetsanliegen, wie spreche ich das aus, ist genauso wichtig. Auch das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen mechanisch wieder an. Muss ich auf eine gewisse Art und Weise beten oder was? Nein, das ist damit überhaupt gar nicht gemeint. Ja. Es gibt eine ganz interessante Geschichte in Lukas 8 von einem Blinden, der am Rand sitzt und bettelt. Jesus kommt da vorbei und er hört das und er schreit laut nach Jesus. Die Leute, die vorausgingen, befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was willst du, dass ich dir tue? Er antwortete, das ist doch klar. Du hast Augen, du siehst doch, dass ich blind bin. Was soll ich mir wohl wünschen? Nein, das sagt er nicht. Er sagt, ich möchte sehen können. Da sagt Jesus zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte er sehen. Ganz interessante Geschichte. Ja, wir sagen doch immer, Jesus weiß, oh Gott, weiß doch, was in mir vorgeht, was ich für Gebetsanliegen habe. Trotzdem sagt Jesus ganz klar, was ist es, was ich dir tun soll? Was ist denn eigentlich dein Wunsch? Sprich es aus. Was ist dir denn eigentlich wirklich wichtig? In dem Beispiel von dem Hauptmann sehen wir es auch ganz klar. Er schickt die Ältesten der Gemeinde des Tempels zu ihm und bittet ihn, er soll kommen und seinen Knecht gesund machen. Ganz klare Bitte, ohne Umschweife, ganz klar ausgesprochen. Manchmal ist es vielleicht so, dass wir einfach gar nicht genau wissen, was wir wirklich wollen. Es gibt Gebetsanliegen, das wissen wir sofort. Auch heute Morgen weißt du ganz genau, ich habe ein großes Gebetsanliegen, das möchte ich auf jeden Fall vor Gott bringen, das ist mir wichtig. Andere Dinge vielleicht nicht, die banalen Dinge des Alltags vielleicht. Das, was ich mir schon lange wünsche, das, was mein Ziel ist, das, was mein Traum ist, ist gar nicht so einfach, sich darüber Gedanken zu machen und Ziel zu formulieren, das auch auszusprechen. Wir dürfen alles zu Gott bringen in unserem Gebet. Erinnern wir uns daran, alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Erster Schritt hin zur Erfüllung meines Gebetsanliegens, sage, was du wirklich willst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss erbeten sein, hat Paul Gerhard gesagt. Das Gebet ist wichtig. Und Jesus steht heute vor uns, sagt, was ist es denn eigentlich, was ich dir tun soll? Stell dir das vor. Steht heute vor dir und sagt, was ist es denn eigentlich, was ich dir tun soll? Sprich es doch aus. Formuliere es doch ganz klar. Wir haben vor einiger Zeit, meine Frau und ich, vor einigen Tagen, Wochen ist jetzt her, bei uns auf der Terrasse etwas gepflanzt. Tomaten und Paprika. Eher meine Frau, weniger ich. Ich habe eher zugeguckt. Und es ist ja interessant, ein Hobbybauer zu beobachten, wie er mit diesen Sachen umgeht. Ja. Dieser Hobbybauer sieht schon im Geiste, was passieren wird. Das ist ganz interessant, kommen wir später nochmal drauf. Aber Fakt ist natürlich eins, wenn ich Tomaten haben will, dann muss ich auch Tomaten, die Pflanze oder den Samen, säen. Ich kann nicht erwarten, aus diesem Topf irgendwie Gurken zu ernten oder irgendwas, oder Paprika, das geht eben nicht. Wenn ich Paprika haben will, muss ich Paprika säen, es geht nicht anders. Die Frage an dich heute Morgen, was ist dein Wunsch? Ich bin mir sicher, du hast viele Wünsche, du hast viele Gebetsanliegen, manche dringend, manche vielleicht nicht so dringend. Aber was ist denn dein Wunsch? Was ist dein Anliegen? Versuch's mal zu formulieren, auch dir erstmal herzuleiten, was ist es eigentlich? Und das vor Gott echt auszudrücken. Sage, was du wirklich willst. Wer unklar bittet, erwartet oft keine klare Antwort. Gott lädt uns ein, unser Herz ohne Umschweife auszuschütten. Glaube beginnt mit einer ganz konkreten Bitte. Schritt 2 zur Erfüllung unserer Gebete. Ich schaue immer mal in den Zeitschriften und so weiter, ob ich da irgendwo einen Artikel finde, den man irgendwo mal einbauen könnte, in eine Predigt oder in einen Workshop oder eine Schulung oder sowas, als kleine Illustration. Und vor Jahren, das ist wirklich schon Jahre her, habe ich einen Artikel ausgeschnitten, den fand ich echt mega interessant. Bist du müde, abgespannt und unkonzentriert? Dann kauen Sie Kaugummi. Ganz einfach. Die Kieferbewegungen bringen den Kreislauf auf Trab und wirken auf das Gehirn wie eine Sauerstoffpumpe. Probanden, die bei Vorlesungen einen Kaugummi zwischen den Zähnen hatten, blieben 2 Stunden lang voll konzentriert, sodass sie 40% mehr vom Unterrichtsstoff aufnahmen als die nicht kauenden Zuhörer. So toll, oder? Man beschreibt in dem Artikel so, Kaugummi kauen könnte ein tragender Pfeiler der Informations- und Wissensgesellschaft werden. Stimmt das, Jörg? Wir wissen es nicht, gell? Wir wissen es nicht ganz genau, schon Jahre her, als dieser Artikel rauskam. Und jetzt müsste man eigentlich schauen, ist es jetzt wirklich so? Ist Kaugummi ein tragender Pfeiler geworden, ein Fundament der Informations- und Wissenstechnologie? Wissen wir nicht so ganz genau, müssen wir mal gucken, was es ist. Aber hier spricht einer von dem Fundament, von der Basis, ja, von dem Grundpfeiler, den wir ja auch alle in unserem Leben haben. Also auf dem Grundpfeiler, auf das Fundament wird etwas aufgebaut. Ja, da steht ein Haus drauf. Das muss richtig stark und stabil sein, damit es eben nicht umfällt. Und wir haben in unserem Leben ganz genauso ja, Fundamente, auf dem unser Leben aufgebaut ist. In unserem christlichen Leben ist das der Glaube an Gott. Der Glaube an Jesus. Hört sich sehr banal an, ist aber gar nicht so einfach. Glaube ich wirklich, dass Gott, dass Jesus mein Anliegen, mein Wunsch, mein Traum, mein Ziel erhören kann? Glaube ich das wirklich? Der Hauptmann, der zieht eine Parallele, eine ganz klare Parallele. Der Hauptmann von Kapernaum, der schaut sich das an, der weiß, der hat ein ganz starkes Anliegen, sein Knecht, sein Sklave ist krank, der stirbt demnächst, ihm ist es extrem wichtig, dass er wieder gesund wird. Und er hört von Jesus, der irgendwo rumläuft und Kranke gesund macht. Und er zieht sofort die Parallele. Er selber als Hauptmann, ja, ist Befehlshaber über 100 Leute etwa. Der weiß ganz genau, wenn ich dem einen sage, tu das, dann tut er das. Wenn nicht, hat es Konsequenzen. In dem Fall wusste der Hauptmann ganz genau, hier habe ich es mit etwas zu tun, da habe ich keine Gewalt mehr. Dieser Krankheit kann ich nicht befehlen. Aber da läuft jemand rum, der das scheinbar kann. Ja, der hat Hundertschaften, Tausendschaften unter sich und er befehlt diesen und die gehorchen. Diese Parallele zieht er ganz, ganz klar, sofort. Ist uns bewusst, an wen wir eigentlich glauben. Ich habe manchmal so den Eindruck, das ist ja auch prinzipiell richtig, wir glauben an einen Gott, an einen Vater für uns. Wir dürfen uns an ihn anlehnen, wir dürfen auf seinem Schoß sitzen, er tröstet uns, er spricht uns zu, er streichelt uns und so weiter. Ist alles richtig, absolut. Gott ist unser Vater. Aber ist uns auch bewusst, dass Gott derjenige ist, der, wir glauben das in unserem christlichen Glauben, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Und Jesaja 40 drückt das ja sehr schön aus. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Also eine Handspanne, ja, geht das. Ja. Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist Gottes erfassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Nein, niemals. Denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur wie ein Tropfen am Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Gemessen an ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn nicht das geringste Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Ist es euch nicht bekannt? Er ist der Herr, er thront über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier. Er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Das zeigt uns Gott, an den wir glauben. Das ist gewaltig und das dürfen wir im Hinterkopf uns klar machen. Wir beten, wir bringen unsere Anliegen nicht zu einem Kuschelgott oder so, sondern wir bringen unsere Anliegen, das, was uns bewegt, zu dem Gott, der die Welt erschaffen hat, das Universum erschaffen hat, wo die Völker klein sind wie ein Sandkorn. Keine Bedeutung hat das. Zu diesem Gott kommen wir heute Morgen in diesem Gottesdienst. Das ist doch toll, oder? Glaube ich, dass Jesus mein Anliegen erhören kann? Es sagt Jesus ja in Markus 11, den Vers, darum sage ich euch, alles, worum ihr bittet und betet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Das scheint irgendwie ein bisschen anderer Glaube zu sein, oder? Also ich glaube an den Gott, den Allmächtigen, er weiß, er lebt, er ist da, er kann mir helfen. Aber hier spricht Jesus einen anderen Glauben an. Glaubt nur, dass ihr das, was ihr jetzt betet, empfangen habt. Das scheinen so zwei andere Arten von Glauben zu sein tatsächlich. Gell? Aber die ja direkt miteinander verbunden sind. Und das möchte ich auch ganz klar betonen. Es ist wichtig, das ist keine Affirmation. Das ist nicht der Glaube an den Glauben irgendwie. Das ist nicht irgendwie der Glaube daran, dass ich, wenn ich das 100-mal wiederhole, dass es dann was wird. Nein, ganz anders. Die Basis ist immer der Glaube an den allmächtigen Gott, der mich auffordert, das zu glauben, was ich bete. Ja, das ist verständlich. Was ist denn überhaupt Glaube? In Hebräer 11 wird das ja uns ganz klar erklärt, was es bedeutet. Was ist denn der Glaube, fragt hier auch der Schreiber. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Man könnte auch sagen, es ist die Garantie für die Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Mittel, um die Wirklichkeit unsichtbarer Dinge kennenzulernen. Das ist völlig, im ersten Moment völlig abstrakt für mich. Ich ganz ehrlich, also als Techniker, der einfach gerne Dinge erklären möchte, der zu logischen Schlussfolgerungen kommt, ist der Glaube gar nicht so einfach zu verstehen, ja, zu begreifen, was es eigentlich bedeutet. Und ich versuche für mich immer dann auch Analogien zu finden. Als wir jetzt dann unsere Tomate gepflanzt haben und unsere Paprika, war es ganz interessant. Meine Frau steht vor diesem Topf, schaut ihn sich an, sieht schon so langsam die Blüten eben, da wächst schon so ein bisschen was, schaut das an, ganz fasziniert, dreht sich zu mir um und sagt, Matthias, bist du auch schon so gespannt? Ja? Und ich drehe mich um und sage, bin extrem gespannt. Also merken wir, was hier passiert. Das ist, im Geiste sieht der Hobbybauer schon das große Ergebnis. Er sieht diese großen Fleischtomaten, ja, die alle in diesem Topf, in diesem Korb sich befinden. Und ich schneide die abends schön zusammen mit Zwiebeln, lecker. Hm? Super. Im Geiste sieht der Hobbybauer schon die reiche Ernte. Das ist Glaube. Sind wir hier schon bei dem Glauben angekommen? Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Der zweite Schritt zur Erfüllung unserer Anliegen. Sehe, was es noch nicht gibt. Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Doktor gehen oder zum Arzt gehen. Das sehe ich ganz anders. Das hört sich so ein bisschen abstrakt an. Glaube, sehe, was es noch nicht gibt, als wäre das irgendwas Komisches, was Abstraktes eigentlich, Unmögliches, was nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Wir haben in unserem Alltag sehr, sehr viel mit Glauben zu tun. Ohne Glauben würde fast nichts funktionieren. Das ist uns vielleicht gar nicht so richtig bewusst. Glaube scheint erstmal sinnlos zu sein, ob ich glaube oder nicht, die Tomate wird wachsen. Stimmt das? Weit gefehlt. Ohne Glaube würde man erst gar nicht anfangen, eine Saat auszubringen. Zuerst kommt der Glaube, dann fängt man an. Im Geiste sieht man die reiche Ernte und fängt dann an. Im Geiste sieht man, wie man einen Tunnel durch die Alpen hindurch bohrt. Im Geiste sieht man das. Und dann fängt man an, sich Gedanken darüber zu machen. Wie kann ich das erreichen, dieses Ziel? Wie kann ich das erreichen? Der Glaube war zuerst da und dann fängt man an, was zu tun. Im Geiste sieht man, wie der Mensch fliegen kann. Unmöglich für den Mensch zu fliegen. Ja, wie denn? Wir haben keine Flügel. Ist unmöglich. Im Geiste sieht man es und fängt dann an, sich zu überlegen, wie kriege ich das mit technischen Mitteln hin? Im Geiste sieht man, wie Licht in die Wohnung hineinkommt. Der Glühbirne, heutzutage ist es völlig normal. War damals eben nicht so. Im Geiste sehe ich das und ich tue alles dafür, dass das wirklich was wird. Das war Thomas Edison. Er scheiterte tausendfach bei dem Versuch, die Glühbirne zu erfinden. Doch er sagte, ich habe nicht versagt. Ich habe 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Sein Glaube an das Licht buchstäblich erleuchtete die Welt. Ja? Im Geiste sehe ich erstmal, was passiert und ich gebe alles dran, dass das auch wirklich was wird. Mit dem Fliegen war es genauso. Sehen, was es noch nicht gibt. Vielleicht kann uns auch dieses Bild helfen. Alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Ja, das ist für mich oft so ein bisschen so ein Schritt, wie ich das besser begreifen kann. Das ist wie, wenn an der Haustür die Post klingelt oder Hermes klingelt, ja, und mir ein Päckchen übergibt. Und ich sage, alles klar, vielen Dank. Vielen Dank für das Päckchen, das habe ich bestellt. Ja. Und das ist vielleicht auch mit unserem Gebeten ganz genauso. Ja. Ich bitte und bete und nehme dieses in Empfang. Im Geiste sehe ich das Ergebnis und sehe die Erfüllung dessen. Nichts Abstraktes, völlig normal. In unserer Welt ohne Glauben wird es nicht funktionieren. Im Schritt 1 haben wir unser Anliegen ganz klar benannt. Sag, was du wirklich willst. Ja, Jesus steht vor dir und sagt, was willst du denn eigentlich, was ich dir tun soll? Im zweiten Schritt setzen wir den Glauben um. Wir sehen, was es noch nicht gibt. Wir nehmen dieses Paket in Empfang. Lass mich das kurz zusammenfassen. Glaube bedeutet, eine Realität vor Augen zu haben, die noch nicht sichtbar ist. Wer glaubt, sieht mit dem inneren Auge bereits, was Gott tun kann. Und wenn es äußerlich auch noch nicht sichtbar ist. Das war der Schritt 2. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Schritt 3. Zur Erfüllung unserer Gebete. Da habe ich zur Auflockerung eine kleine Aufgabe für euch mitgebracht. Ich hoffe, man kann das gut sehen. In welcher Richtung dreht sich das Rad mit der Nummer 6? Hat jemand eine Idee, in welche Richtung dreht sich's? Gegen Uhrzeigersinn. Ja, klar. Gegen Uhrzeigersinn ist völlig klar. Links, rechts, links, rechts, links. Ja. Es ist völlig logisch. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es sei denn, irgendwie, so ein Rad würde irgendwie von außen extern betrieben oder sowas. Und dann würde es einen Unfall geben. Das würde nicht funktionieren. Eine ganz logische Schlussfolgerung. Als wir unsere Tomate gepflanzt haben, muss nochmal bei dieser Analogie bleiben, weil die einfach wichtig ist, sehen wir im Geiste, was passiert. Wir sehen das, ja, diesen großen Korb voller Früchte. Was ist die logische Schlussfolgerung daraus? Die logische Schlussfolgerung ist daraus, dass wir alles tun, dass das wirklich was wird. Und ihr glaubt nicht, was wir alles tun damit. Gell? Das sind so große zwei Bottiche eben. Die sind relativ schwer. Gell? Und die Tomate darf nicht immer unter Regen stehen. Das heißt, wenn es regnet, schieben wir die eben unter den Dachvorstand. Ja, wenn es schönes Wetter ist und die Sonne scheint, schieben wir es wieder raus oder tragen es raus. Das ist echt richtig schwer sowas. Man tut alles, damit es was wird. Man stellt keinen Sonnenschirm auf oder die Markise, weil man sagt, die Tomate muss Sonne haben. Ja, die ist wichtig. Ja. Was mit uns passiert, ist nicht so wichtig. Aber die Tomate, die muss wachsen jetzt. Ja. Finde ich wirklich ganz interessant. Die logische Konsequenz aus dem, was ich im Geiste sehe, ist die Tat. Ich mache alles dafür, dass es wirklich etwas wird. Sprüche 21 spricht das ziemlich derbe aus. Der Faule stirbt über seinen Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun. Ja. In Sprüche 21, Vers 25, wer es nachlesen möchte. Auch der Hauptmann von Kapernaum setzt alles in Bewegung. Ja, er gibt Befehle sogar den Ältesten aus dem Tempel. Er schickt seine Freunde hin. Er tut alles, damit sein Knecht, der ihm extrem wertvoll gewesen ist, hier eben nicht umkommt, sondern wieder gesund wird. Schritt 3 hin zur Erfüllung unserer Gebete. Tue, was du glaubst. Und eigentlich ist das ja nicht richtig ausgedrückt. Als müsste ich das bewusst tun, sondern eigentlich muss ich es ja anders ausdrücken. Wenn ich daran glaube, dann folgt automatisch die Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung daraus. Der Indikator für Glaube ist die Tat. Der Sensor für Glaube ist die Tat. Wir haben uns neulich einen Leihwagen gemietet, haben dann leider ein bisschen zu spät gemerkt, dass vorne im Display eine LED aufgeleuchtet hat. Die LED hat uns angezeigt, dem Reifen geht es nicht gut. Einer von diesen Reifen ist einfach nicht mehr in Ordnung. Leider ein bisschen zu spät. Und wir mussten am nächsten Tag feststellen, ja, dem geht es wirklich nicht gut. Der hat nämlich eine Schraube drin. Ja. Das heißt, diesen Reifen mussten wir auswechseln lassen. Das war ein Sensor für den Reifendruck. Der Sensor für den Glaube ist die Tat. Das kannst du ganz schnell rausfinden. Glaubst du wirklich, siehst du wirklich im Geiste schon das, was du gebetet hast? Dann wird die logische Konsequenz sein, ich tue alles, damit es in Erfüllung geht. Glaube ist Kraft. Der Glaube, dass man es kann, ist oft der erste Schritt, um es wirklich zu tun. Das hat Theodore Roosevelt gesagt. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam langsam nach vorne kommt. Ich möchte diesen Punkt nochmal zusammenfassen. Echter Glaube drückt sich immer in Handlung aus. Wer wirklich glaubt, der kann gar nicht anders, als entsprechend zu leben und zu handeln. Glaube ist nicht nur innerliche Überzeugung, er wird sichtbar durch das, was wir tun. Wir haben heute Morgen ein sehr wichtiges Thema bearbeitet und es beleuchtet von allen Seiten, von der Bitte zur Erfüllung, wenn Gott antwortet. Und wir haben eins festgestellt, das ist ganz klar, Gott ist kein Automat. Ja, das ist ganz klar für uns, das ist uns auch bewusst. Aber es ist schon so, Gott sagt, und Jesus sagt in seinem Wort, alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Und ich möchte euch wirklich auffordern dazu, heute Morgen groß zu denken. Alle unsere Anliegen, alles das, was uns bewegt, seien es wirklich ganz dringende Anliegen, aber auch Dinge, die für uns vielleicht banal klingen, wo wir sagen, das können wir doch nicht beten. Was soll Gott denken? Das sind doch wie Kleinigkeiten. Das sind vielleicht nur meine Wünsche. Denn all das zu Gott zu bringen, wirklich mit dieser Erwartung, dass er das wahr macht, was er in seinem Wort auch tatsächlich hier schreibt. Alles, was ihr betet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Die Frage an dich ist erstmal, was willst du wirklich? Als ob Jesus jetzt vor dir steht und sagt, was ist es denn eigentlich, was ich dir tun soll? Versuch das mal für dich zu formulieren, herauszufinden, was es eigentlich ist. Vielleicht innerlich für dich selber Gott darzubringen, Gott zu bitten. Ich möchte das und das ganz konkret. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Sehe, was es noch nicht gibt. Es ist nichts Abstraktes, nichts Unmögliches. Mit dem Glauben haben wir jeden Tag in unserem Leben zu tun. Sehe, was es noch nicht gibt. Formuliere das an dein Gebetsanliegen an Gott und sehe, was es noch nicht gibt. Sehe im Geiste diese reiche Ernte, die du empfangen wirst. Ich wünsche euch dabei wirklich alles Gute, Gottes Segen dabei. Weil ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und wir können diese Zeit jetzt auch, wo wir noch ein Lied singen, nutzen, um diese Gebete vor Gott zu bringen und im Geiste zu sehen, wie er uns diese Gebete erfüllen wird. Amen.